Zeit habe ich nicht, das ist ein ganz schlechtes Argument. Wir haben ganz viel Zeit, nur wir nutzen sie falsch. Ich glaube, dass durch die neuen Medien viel Zeit verloren geht. Man dadurch abgelenkt ist, auch von seinen eigenen Problemen.
Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Menschenglück. Wir sind immer wieder auf der Suche nach dem Glück und stellen euch ganz viele verschiedene Menschen vor und dementsprechend auch verschiedene Wege zum Glück und wie wir versuchen, dieses Glück irgendwie zu erreichen oder zumindest ihn hinterher zu jagen. Und heute haben wir auch wieder einen spannenden Gast, der auch einen spannenden Weg hinter sich hat. Und den werden wir jetzt gleich mal vorstellen. Anke macht das wie immer, denn du kennst deine Gäste ja eigentlich am besten, muss man sagen. Und dann schieß mal los. Wer ist denn heute da?
Ja, hallo. Herzlich willkommen beim Podcast Menschenglück. Heute sprechen wir mit Carsten, der seit einigen Jahren in meinen Yogakursen ist und der einen sehr besonderen Zugang zu Yoga gefunden hat, nämlich über einen Krankheitsweg, ja. Krankheit als Weg zu einer großen Veränderung. Und was für Carsten Glück bedeutet, das hat er mir mal erzählt und das fand ich so spannend, dass wir ihn heute eingeladen haben. Herzlich willkommen bei Carsten in unserem Podcast.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank.
Ja, dann hast du es ja schon angesprochen, Anke. Vielleicht kannst du uns diesen Weg einmal kurz skizzieren. Also wie bist du zu Yoga gekommen und was war so für dich der ausschlaggebende Punkt?
Also zu Yoga gekommen bin ich durch eine Zufallsdiagnose, dass ich vermutlich einen Tumor in der Lunge hätte. Herausgestellt hat sich intraoperativ, dass es Gott sei Dank nicht so war. Und anschließend wurde ich in eine Reha geschickt, weil ich auch wieder lernen müsste zu atmen. Zusätzlich zu den Atemübungen, die Physiotherapeuten und Ärzte dort in der Reha anboten, gab es noch die Möglichkeit, an Yoga teilzunehmen. Und da Simone, meine Frau, damals noch meine Partnerin, jetzt meine feste, also meine Frau, mir schon immer empfohlen hatte, Yoga zu machen, habe ich die Möglichkeit beim Schoffe gegriffen und habe in der Reha an den Yogakursen teilgenommen. Das war mein erster Kontakt mit Yoga.
Hat es dir direkt gefallen oder war es erstmal Arbeit?
Mir hat es direkt gefallen, weil der Übungsleiter sehr individuell auch auf die einzelnen Personen einging. Ich war sehr beeindruckt von den Übungen, vor allen Dingen, was die Menschen betraf, die mit Long-Covid innerhalb dieses Kurses waren, die nach jeder Stunde berichteten, wie gut diese Übungen ihnen tun und sie wieder besser atmen können. Ich hatte ja jetzt nicht diese extremen Atemprobleme wie Patienten mit Long-Covid, aber ich habe natürlich auch gemerkt durch die Operation, die ganz waren Verklebungen da, dass durch diese konzentrierten Übungen ich mich einfach wieder besser fühlte.
Mhm. Okay. Und hast du, ich habe vergessen, in der Einleitung zu sagen, dass du hier als Fachkrankenpfleger in der Notaufnahme arbeitest. Ist das da denn so gewesen, dass du, ich coache relativ viele Ärztinnen und Ärzte und da ist das häufig so, dass sie keine gute Körperwahrnehmung gelernt haben, weil die total schnell in den Kopf gehen und dann sind das ja Handwerker, also die was operieren müssen so, ne? Und das ist so, gerade habe ich gedacht, wie ist das denn für dich gewesen, als du mal selbst, also das ist ja wie so ein Rollentausch. Vorher bist du derjenige, der hilft und jetzt brauchtest du ja Unterstützung. Konntest du diesen Wechsel, also diese Not, also da so eine Diagnose zu bekommen, bist du da in den Kopf gegangen? Hast du das körperlich vorher deutlich schon Jahre vorher gespürt, dass da was nicht stimmt? Hast du dich mit dir körperlich eigentlich mal in Kontakt gebracht? Also das würde mich mal interessieren. Wie war denn da dein Prozess, ja?
Also die Diagnose, das war ja rein Zufall. Ich habe nichts gespürt. Ich war zu einem Cardio-MRT. Es musste abgeklärt werden, ob ich einen Stent brauche in ein Herzkranzgefäß. Und mein Kardiologe empfahl mir so ein Kardio-MRT, das wäre nicht invasiv, mehr schnell gemacht. Und im Rahmen dieser Diagnostik hatte man festgestellt, dass irgendwas in der Lunge ist, was nicht dahin gehört. Aber keiner konnte es genau benennen. So erfolgten wieder weitere Untersuchungen, spezielle CTs mit radioaktiven Isotopen, bis man sagen konnte, ja, das ist ein Tumor, der muss entfernt werden. Von dem Tag an, ja, wo das gesagt wurde, da bricht schon einiges zusammen. Als medizinisch Gebildeter weiß man ja, was kommt jetzt auf mich zu.
Eben.
Man kann sich das Ganze ja schon bis zum Ende, kann man das ja durchdenken. Aber letztendlich bleibt man einfach nur der Mensch. Und ja, das kreist dann im Kopf. Und es gab auch körperliche Reaktionen. Ich war teilweise sehr mürrisch, weil Angst macht auch schon mal mürrisch, vielleicht auch ein bisschen aggressiv, weil man dann nicht genau weiß, was passiert da jetzt? Wie ist die Diagnose letztendlich?
Mhm. Und wie lange warst du dann im Ungewissen, also von diesen Tagen an bis zu der Operation? Sind das dann Monate, sind das Wochen, sind das Tage?
Das ging relativ schnell. Vielleicht lag es auch daran, dass alles über die Kollegen im Haus lief. Also der Kardiologe, der mich behandelt und der als erstes den Befund bekam, ist auch ein ehemaliger ärztlicher Kollege und der hat sofort gesagt, du gehst jetzt sofort zu dem und dem Arzt innerhalb deines Krankenhauses. Und von da an lief das an und von der Diagnose bis zur Operation vergingen, glaube ich, nur 6 Wochen.
Und dann, wie lange hat das dann gedauert, dass du entlastet warst? Hat das dann sofort so eine Erleichterung gegeben? Und ja?
Ja, also nachdem ich aus der Narkose erwacht war, und das waren ja natürlich alles Kollegen dort im OP, soweit ich wach war, war jeder da und erzählt, es ist alles gut, es ist alles gut. Es war nur eine verkapselte Entzündung.
Ja. Schön.
Dann sagt man, ja, gut, dass ich das alles auf mich genommen. Denn es war schon eine anstrengende Zeit. Das betrifft ja dann auch nicht nur einen selbst, auch die Familie, die Kollegen, die Freunde. Ne? Jeder denkt ja, jetzt, ne, also, was ist da jetzt los? Ne, wie wird die Sache enden?
Und ja, ich kann mir vorstellen, diese 6 Wochen, wie du gerade sagtest, das ist erstmal ein Gedankenspiel ohne Ende. Man kommt gar nicht daraus, nachzudenken, was ist, wenn. Und ich glaube, das ist wirklich Quälerei. Und dann sagst du gerade, die Erleichterung ist da. Gibt es denn irgendwas, was du von diesem Zeitpunkt dann auch für dich mitgenommen hast? Man sagt ja eben ganz oft, wenn man, sag mal, eine Krebserkrankung überstanden hat, dann nimmt man das Leben nochmal anders wahr. Hast du das auch so oder war das dafür nicht in Anführungsstrichen intensiv genug?
Schwer zu sagen. Also man ist sicherlich dankbar für alles, was in der Zeit passiert ist, dass sich alle um einen gekümmert haben und das auch sehr schnell ging. Dafür war ich wirklich total dankbar. Das Glück hat nicht jeder. Das ist schon, wie gesagt, das lag wahrscheinlich einfach auch daran, dass alles über das Krankenhaus lief, in dem ich arbeite. Was dann anschließend so in mir geschehen ist, dass man einfach vielleicht Dinge erstmal so auf sich zukommen lassen sollte. Hm. Ja. Sich nicht leicht darüber ärgern, aufregen oder Angst haben, sondern vieles klärt sich. Das war für mich. Also der große Hype jetzt zu sagen, hurra, hurra, ich bin gesund, das war alles nicht so schlimm. Das weiß eigentlich nicht. Ich war einfach nur glücklich, dass kein Tumor war, dass es auch keine Nachbehandlung geben musste. Und ja, dass man einfach das ist schwer zu sagen, dass man viele Dinge erstmal leichter nehmen soll, weil das Ende vielleicht doch gut ist.
Dann muss ich mich an ein Video erinnern, das kommt mir gerade aus dem Kopf, was ich letztens noch gesehen hatte. Da geht es um einen Piloten, der im Flugzeug sitzt und auch ein Gewitter zufliegt. Und der Co-Pilot sagt, oder einer im Flugzeug, wir müssen noch etwas ausweichen. Wir müssen noch, ne, wir haben noch die Chance auszuweichen, drüber, drunter, links, rechts, vorbei. Der Pilot sagt, nein, wir fliegen drauf zu und wir warten ab. Und dann sagt er auch, es kann sich kurz vorher alles ändern. Es kann gar nicht so schlimm sein. Und wenn es doch schlimm ist, dann können wir immer noch abbiegen, so nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns auch oft zu viel machen, zu viele Sorgen. Also was könnte sein und oh nein, lieber jetzt schon Klarheit und lieber jetzt schon mal eine Entscheidung treffen, ohne voll auf dieses Gewitter zugeflogen zu sein. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert, ne, dass man sagt, okay, nimm's erstmal hin, warte, mach dir nicht zu viele Gedanken und Sorgen. Am Ende macht man sich ja nur verrückt. Oder man, wie du schon sagst, wird mürrisch, aggressiv und das verändert einen dann auch. Ne?
Ja, Carsten, und jetzt ist das ja so, dass du da ein Yoga kennengelernt hast. Und ich glaube ja, wenn man Yoga übt regelmäßig, dass sich dann wirklich etwas im Körper verändert erstmal, aber ja auch im Geist, in der Seele, also in der Wahrnehmung des eigenen Selbst, ja. Hast du so eine Erfahrung auch gemacht? Jetzt bist du ja schon einige Zeit bei mir. Übst du das? Einmal die Woche kommst du oder übst du das auch für dich? Und vor allen Dingen durch deine Operation hast du ja Atemarbeit auch als Schwerpunkt gehabt. Praktizierst du immer noch Pranayama? Wie ist das so? Hast du da eine regelmäßige Praxis entwickelt durch die gesundheitliche Krise?
Also erstmal muss ich sagen, dadurch, dass ich regelmäßig zu dir komme zum Yoga, fühle ich mich körperlich viel besser. Hm. Ich trage nicht mehr so eine schwere Last, will ich sagen. Ja, es hilft mir, mich im Alltag zu entspannen.
Wie machst du das? Weißt du das? Ist dir das bewusst?
Bewusst mache ich das zwischendurch, wenn ich Stress habe, dass ich wirklich versuche, mich kurzfristig zurückzuziehen, auch auf der Arbeit, und dann Atemübungen mache. Und ich merke, ich entspanne dabei und der Kopf wird wieder frei. Gleichzeitig merkt man auch, wie der Panzer, den man dann in den Stresssituationen wieder gebildet hat, dass der wieder runterfällt. Man wird wieder viel weicher. Ja, und das hilft dann auch für mich wieder, Situationen ganz anders wahrzunehmen und auch wieder klarer zu denken. Gerade in Stresssituationen sind so 3-4 Minuten für mich immer Gold wert.
Jetzt, wo du gerade den Stress auch ansprichst, wie stressig ist denn deine Arbeit? Ich kann mir vorstellen, du hast so viel natürlich erstmal körperlich zu tun. Gerade in so einem Krankenhaus, da passiert viel, da muss man sehr fleißig sein und viele Menschen, dann auch noch zusätzlich ja viele Schicksale, mit denen man zu kämpfen hat. Das ist ja vielleicht für den Kopf auch eine Belastung. Wie viel Stress kommt da so zusammen bei dir?
Da ist ja von allem etwas. Es ist einmal der physische Stress und natürlich auch der psychische Stress. Weil es passieren oft sehr viele Dinge auf einmal. Gerade in richtigen Notfallsituationen, wo ein schwer erkrankter Patient zu uns in den Schockraum kommt, müssen sehr viele Dinge auf einmal passieren. Dann ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Ja, gleichzeitig kommen von überall Anordnungen, Wünsche, vielleicht stellt auch noch das Telefon. Ja, und das macht schon Stress. Man ist dann so gefangen, dass man auch von Dingen, die dann außerhalb des Szenarios passieren, nichts mehr mitbekommt. Und wenn irgendwann die Situation geklärt ist, alles der Patient stabil ist, dann merkt man schon, wie hat sich dieser Panzer gebildet. Man ist dann so ein bisschen versteift, ne? Und der Kopf, der ist ja wie in so einer Mauer.
Wie bist du denn vorher damit umgegangen, bevor du Yoga für dich kennengelernt hast? Oder gab es da keinen Umgang? Hast du einfach den Stress mit dir geschleppt?
Also in der Regel habe ich den Stress mit mir geschleppt. Ich war auch mal eine Zeit lang, das waren jetzt nur circa 3 Wochen, deshalb krankgeschrieben, weil ich einfach nicht mehr konnte, wegen des Stress. hat auch einen Orthopäden aufgesucht, der mir dann sagte, Sie haben nichts an den Knochen und an den Gelenken, Sie müssen mal entspannen. Und es, ne, man kann zwar viel machen, man kann Sport machen, man Gespräch mit Freunden und mit der Familie, aber das löst nicht unbedingt das eigentliche Problem.
Ja, dann du das so beschreibst, diese Verpanzerung, ne? Erstmal körperlich und auch mental, ja, und dieser Fokus auf die Anforderung. Dann verlierst du ja den Kontakt zu dir selbst. Und wenn du Pausen machst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stellst du wieder eine Verbindung zu dir selbst her und dann geht die Mauer zurück, also löst sich wieder auf langsam, Schultermattenbereich entspannt sich, Atem kommt zurück, fließt wieder regelmäßig und der Kopf wird wieder klarer. So, ne? Und das ist ja auch das Prinzip, finde ich, von Yoga, Anspannung, Entspannung. Immer wieder, deshalb mache ich ja in meinen Yogastunden auch immer einen anstrengenden Teil, ja, wo wirklich so an die Grenze gegangen wird, aber nicht über die Grenze. Und das wahrzunehmen, das ist ja Yoga. Also in der Anspannung nicht drüber zu gehen. Und das bist du ja nicht frei in deinem Beruf, weil die Anforderungen von außen sind ja vielfältig, wie du beschrieben hast. Hast du denn jetzt durch die Yoga-Praxis mehr das Gefühl, dass du diese Grenze wahrnehmen kannst von dir und auch mitregulieren kannst? Oder bist du immer noch, ja, ich sag mal, fremdgesteuertes, funktionales Ich dann? Das würdest du sagen?
Also, es hat sich viel geändert. Also, Verspannung, diese Situation nicht mehr loszuwerden, das hat sich durch Yoga wirklich komplett verändert. Auch wenn es dann nur kurze Phasen sind, um eine kurzfristige Entspannung zu erreichen, merke ich doch immer am Ende des Dienstes, ich gehe ganz entspannt nach Hause. Ich kann das alles hinter mir lassen.
Und vorher ging es nicht?
Nein, oft nicht.
Empfiehlst du das denn auch deinen Kolleginnen und Kollegen? Oder haben die andere Methoden oder sagen die, ach, Yoga, habe ich auch keine Zeit für. Ich weiß nicht, wie gestresst die sind. Ist das was, was bei euch sozusagen in Anführungsstrichen mehr Trend wird, dass man sagt, pass auf, wir können auch was wirklich da aktiv für tun, dass wir entspannter werden?
So, ich weiß nur von 2, 3 Kollegen, dass die auch aktiv Yoga machen und auch darin aufgehen und auch darin Entspannung finden. Was ich sehr schade finde, ich mache nur sehr viel Reklame für Yoga, weil, wie gesagt, ich für mich das der Weg ist, um gerade in solchen Stresssituationen besser oder leichter damit umzugehen. Mhm. Durch die guten Kontakte zur Feuerwehr weiß ich, dass inzwischen selbst dort Yoga betrieben wird. Alles gestandene Männer, groß und kräftig. Und die Touren auf der Yogamatte. Das finde ich faszinierend. Ich bin ganz gut Kontakt zu Zweien, die das sehr aktiv praktizieren. Und der Feuerwehrkollege Dennis, der bietet auch Yoga-Übungen auf der Feuerwache an während des Dienstes. Und das wird gut angenommen. Bei uns ist das leider so ein Stiefkind. Wie gesagt, man kann die Menschen nicht zu seinem Glück zwingen. Aber ich finde Yoga einfach super.
Mhm.
Also das heißt, wenn ich das jetzt übersetze, schade findest du, dass ihr das nicht schafft im Krankenhaus, das in den Berufsalltag zu integrieren, dass alle daran partizipieren könnten, einfach mal ein paar Atemtechniken zu lernen, Dehnübungen zu lernen, wo sofort eine Veränderung in das autonome Nervensystem kommt, also wo die Selbstregulation angeregt wird über den parasympathischen Zustand dann.
Richtig, ja.
Okay.
Ja, ich finde das total spannend, weil gerade im Krankenhaus müsste man ja eigentlich denken, die Menschen, die da arbeiten, die müssen sich mit Gesundheit bestens auskennen, also tun sie auch, aber mit ihrer eigenen vielleicht manchmal nicht. Das ist auch so ein Phänomen, das ich jetzt schon öfter beobachtet habe, dass die Menschen dann teilweise, die viel Stress auf der Arbeit haben, gerade im Krankenhaus, dann selbst einen relativ ungesunden Lebensstil haben, weil die trinken Energydrinks, rauchen oder was auch immer, einfach um Stress abzubauen. Jetzt, Anke, müsste man ja eigentlich sagen, was ist denn mal mit Gutscheinen vielleicht für die Belegschaft, um eine Yogakurse mitzumachen oder so. Stattdessen irgendwie wird das nicht so richtig vorangetrieben, habe ich das Gefühl. Was sagen dir denn meine Kollegen zum Thema Stress? Also sind die auch überbelastet oder wischen die das so ein bisschen weg nach dem Motto, ach, wenn ich jetzt hier Feierabend habe, dann ist mir das auch alles egal. Also wie ist das da bei euch?
Ich glaube, dass viele, wenn dann der Dienst zu Ende ist, das ist egal, die schleppen es damit nach Hause oder haben andere Methoden, damit umzugehen. Innerhalb des Dienstes, das durchzuführen, das ist sicherlich schwierig. Aber dass man das zum Beispiel im Haus selber anbietet, zum Beispiel gerade so für nach dem Dienst, dass man da so, muss das nicht lange machen, ne? Das wäre zum Beispiel ideal.
Ich bin jetzt vom Amtsgericht Essen gefragt worden, ob ich in der Mittagspause Yogakurse anbieten könnte, ne? Und dann haben die das für eine halbe Stunde veranschlagt. Und so als Testlauf, ja. Und da sind keine Voraussetzungen gewesen, das wirklich gelingend zu installieren, meiner Meinung nach. Also ich bin deshalb auch nicht beauftragt worden. Ich habe das formuliert, wo meine Bedenken sind. Ich habe gesagt, okay, haben Sie Yogamatten? Haben Sie Hilfsmittel? Weil wenn Menschen, die keine Yoga-Erfahrung haben, aus einem gestressten Berufsalltag mittags da reinhupsen, die sollen 2 Stunden vorher nichts essen, damit ihnen nicht übel wird. Das ist ja schon mal schwierig. Dann mittags, ne, wann essen die denn dann, wenn sie die Mittagspause für Yoga aufbrauchen? Ja, sowas. Dann muss ich die ganzen Materialien dahin tragen, wieder zurücknehmen. Das ist ja dann für mich, also das müsste ja eigentlich auch bezahlt werden dann. Und das, finde ich, ist oft bei der betrieblichen Gesundheitsförderung ein Problem. Ich mache ja so Achtsamkeitstage, auch für die Eurowings zum Beispiel oder Yoga-Tage, habe ich das früher öfter gemacht. Und das ist so besser, finde ich, wenn man so einen Tag hat, 8 Stunden so miteinander, 12 Leute, die so wirklich Zeit haben, sich mal auf eine Übung einzulassen, dann gibt es Gespräche, da gibt es eine innere Auseinandersetzung. Und danach könnte man dann solche Kurse installieren, glaube ich, um so einen Schnuppertag zu machen. Ja. Und dann macht es Sinn zu sagen, okay, und eben nicht by the way mal eben irgendwo reinquetschen. Aber das kann, glaube ich, auch nicht so richtig gelingen, ja. Da hatte ich so Störgefühle, weil meine Kurse, das sind ja krankenkassenzertifizierte Kurse und diese 1,5 Stunden, das ist die Idee von Yoga. Eine Anfangsmeditation, dann den Körper vorbereiten, dann die anstrengenderen Haltungen und dann wieder runterfahren. Ja, so das ist der Ablauf und das braucht 90 Minuten, ja. Und das zu heilsam, sich 90 Minuten Me-Time zu schenken, das ist das Wertvolle. Und die Argumente, die ich von meinen Klienten zum Beispiel oft höre, ist ja, Frau Robitje, ich habe keine Zeit für Yoga und Achtsamkeit. Ich schaffe das nicht. Ja? Dann wo soll ich mir denn diese Zeit jetzt noch wegklemmen? Ich habe sie nicht. So, wie gehst du denn damit um? Was würdest du aus deiner eigenen Erfahrung sagen? Was würdest du mit diesem Argument, würdest du damit umgehen?
So, Zeit habe ich nicht, das ist ein ganz schlechtes Argument. Wir haben ganz viel Zeit, nur wir nutzen sie falsch. Der Tag hat 24 Stunden und den muss ich mir halt einteilen. Ich glaube, dass durch die neuen Medien viel Zeit verloren geht. Man dadurch abgelenkt ist, auch von seinen eigenen Problemen. Und sich die Zeit zu nehmen, auch mal abzuschalten, für sich was zu machen, Me-Time, wie du sagst, ist ungeheuer wichtig. Und da muss man sich für frei machen. Denn die schnelle Zigarette oder der Energy-Drink, die lösen jetzt nicht das Problem des Stresses.
Ja. Das ist ein bisschen das Verdrängen. Aber jetzt haben wir darüber gesprochen, dass der Beruf natürlich viel Stress mit sich bringt, aber es gibt auch sehr schöne Seiten, kann ich mir vorstellen. Weil wir über das Thema Glück sprechen wollen, möchte ich doch gerne von dir mal hören, was dich denn in deinem Job glücklich macht. Also warum bist du gerne und aus Leidenschaft Fachkrankenpflegerin?
Also mich was immer fasziniert, das Zusammenspiel von Mensch und Technik, um wiederum Menschen helfen zu können, die schwer erkrankt oder verunfallt sind. Richtig glücklich macht mich, wenn wir als Team einem Patienten helfen können, ihn stabilisieren können und nachher in die Obhut zum Beispiel der Intensivstation oder der normalen Station übergeben können und er wieder gesund wird. Als Team zu handeln und Erfolg zu haben, das finde ich ganz, ganz cool, muss ich einfach mal sagen. Und das macht mich glücklich.
Ja, hast du da irgendwie so ein Beispiel oder so ein Highlight, wo du denkst, boah, das hätte vielleicht das, was dich auch überrascht hat, boah, da kam ein Patient so schlecht an bei uns und dass er dann am Ende so gesund oder glücklich da wieder rausgegangen ist, das ist dir im Kopf geblieben. Also gibt's da sowas, Frau Nöwig-Engels?
Ja, das liegt schon etwas länger zurück. Das war ein junger Mann, der sehr übergewichtig war und aufgrund seines Übergewichts immobil wurde und eine schwere Lungenentzündung bekommen hat. Er musste über mehrere Wochen künstlich beatmet werden. Das waren echt schwierige Zeiten. Und letztendlich konnte die Lungenentzündung abheilen. Er konnte wieder, künstliche Narkose konnte ausgestellt werden und er konnte im Verlauf entlassen werden und in die Reha gehen. Und dieser Patient hat sich circa nach einem halben Jahr wieder bei uns vorgestellt. Wir haben ihn alle nicht wiedererkannt. Er hatte abgenommen, hatte sein Leben komplett geändert und war so glücklich, dass wir ihm geholfen haben, diesen Weg zu gehen, wieder gesund zu werden. Und er war jetzt praktisch ein anderer Mensch. Und das war echt ein gutes Gefühl für uns.
Ein bisschen wie bei dir, ne? Dich hat das ja auch irgendwie in deiner Entwicklung enorm weitergebracht. Ja. Dieser Cut, also diese, ja,
genau.
Ja. Irgendwas ist da gestoppt worden an Routine, ne?
Ja.
Weil ich erlebe das auch mit meinen Klientinnen und auch bei mir selber, ja, und Klienten, dass ich, wenn ich so in diesem Hamsterrad drin bin, ja, von Funktion, 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 dann habe ich ja gar nicht die Zeit und den Raum, denke ich dann, oder Menschen dann auf, mir diese Me-Time, also diese Zeit mit mir selbst und für mich selbst zu geben. Und meine Erfahrung ist eben, wenn sie eine Zeit lang bei mir sind und eben genau diese Wahrnehmung sich verändert, stimmt, ich nehme ja meine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr wahr, ja, mein Körper auch nicht. Also kann ich auch gar nicht sagen, was für mich stimmig ist. Also ich werde zum Automaten meines Lebens. Das ist ja diese innere Leere, die sie dann auch oft haben. Und da glaube ich, wenn dieser junge Mann oder du auch, so ein einschneidendes Erlebnis, das ist ganz häufig der Weg ins Glück, ja, wo wirklich eine riesen Veränderung stattfindet. Und glaubst du, dass das auch geht, wenn das nicht gibt? Also wenn der Alltagsdruck, ich habe ja oft mit chronisch gestressten Menschen zu tun, die durch Entwicklungstrauma ja diese PTBS-Folgen haben, ja, oder eben Stresssymptome haben. Und die haben häufig nicht noch, also die haben Rückenschmerzen, die haben Kopfschmerzen, die haben Migräne, die haben Darmprobleme, sowas, ja, oder Hautprobleme oder was auch immer. Und die sind chronisch gestresst, die können nicht schlafen, ja. Und jetzt denen zu sagen, jetzt ändern sie mal ihr Leben dahingehend, dass sie mehr Me-Time machen, da sagen die Frau Wittje, was wollen sie von mir? Ich habe schon genug Anforderungen in meinem Leben, die brauche ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass es mir nicht gut geht, aber ich kriege es ja nicht hin, das zu verändern. Was war bei dir diese wirkliche Veränderung geschieht ja durch eine veränderte Handlung. Und davor muss es ja im Geist was geben, was das entscheidet. Hattest du das Gefühl, du wählst etwas Neues?
Das ist schwer zu sagen, ob ich was Neues gewählt habe. Also ich habe mich ja auf Yoga eingelassen. Es war ja erstmal so, mich darauf einlassen. Ich habe gemerkt, das tut mir gut. Ja, und dann entwickelt sich irgendwas. Man muss natürlich hingehen und das annehmen für sich. Man muss sich darauf einlassen. Und ich mache jetzt Yoga, ich glaube, ich bin jetzt bei dir im vierten Jahr. Es braucht vorne Zeit. Ja. Eine Veränderung tritt nicht nach 10 Yogakursen ein. Ich glaube, dass das nach und nach kommt. Ja, mit jeder Yogastunde entwickle ich mich wieder weiter, kann besser mit Ängsten, mit Stress umgehen. Das kommt nicht jetzt schon gleich. Und man muss, denke ich, auch natürlich in seinem Alltag was verändern. Das, was wir gerade schon gesagt haben, Zeit für sich finden, die Zeit nutzen, die man hat, für die richtigen Dinge.
Ja, und du hast das ja geschafft. Du hast ja diese Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist das. Irgendwann müssen wir uns für uns selbst entscheiden. Ja, sonst gibt es nicht wirklich diese Veränderung. Also das ist meine Erfahrung jetzt nach über 20 Jahren Coaching, nach über 25 Jahren Yoga, ist so, ah, okay, wie habe ich das eigentlich alles geschafft? Ja, indem ich immer irgendwann gesagt habe, so nicht weiter. Stopp. So möchte ich das nicht mehr.
Also ich kenne diese Gedanken auch. Ich glaube, dass manche Menschen sogar schon längst eine Entscheidung getroffen haben, nur den Zeitpunkt nicht finden, das umzusetzen. Und dann manchmal ist es so ein externer, so was Externes, was dazukommt, so wie vielleicht bei dir die Krankheit, um diesen Zeitpunkt zu markieren und zu sagen, so, jetzt ist er gekommen. Jetzt ist die Chance, die nutze ich jetzt. Ne?
Richtig. Ja. Ja. Und man sollte auch vielleicht einmal auf andere hören, was die sagen. Ja, ich habe im Freundeskreis auch so ein Beispiel. Das ist ein guter Freund von mir. Und ich versuche auch, ihn dazu hinzubringen, dass er Yoga praktiziert. Es gelingt mir halt. Weil ich denke, gerade ihm würde es gut tun. Er hat sehr viel Ängste, die dann auch wiederum zu Stress führen und dann auch wieder zu körperlichen Beschwerden führen. Und ich denke, er mit Yoga er wäre da gut aufgehoben. Aber das ist, was du schon sagst. Man muss, das muss selber bei einem Klick machen. Also der Punkt muss erreicht werden, wo ich sage, jetzt muss ich was verändern. Und da hilft, glaube ich, das Zureden von außen nur minimal.
Genau.
Ja. Ja, das ist eigentlich schon ein spannendes Schlusswort, kann man sagen. Ich fand auch den Gedanken gerade schön, weil du das so sagtest, in diesen Momenten des Glücks im Krankenhaus. Viele Menschen haben ja Angst vorm Krankenhaus und sagen, da gehst du hin zum Sterben, so nach dem Motto. Und da will ich nicht hin, und auf Biegen und Brechen versuchen die das zu vermeiden. Aber wenn man es vielleicht mal anders sieht und sagt, das kann aber auch der Anfang des Glücks sozusagen sein oder des neuen Glücks, so wie bei dem jungen Mann, den du da gerade beschrieben hast, ist es vielleicht auch immer eine andere Perspektive und nimmt einem so ein bisschen die Angst. Weil da in der Regel ja Menschen so wie du sind, die den Menschen helfen wollen und das auch können. Also es ist ja jetzt dann auch bewiesen, so wie jetzt in dem Fall, man da auch aktiv helfen kann und das einfach glücklich machen kann.
Ja, und ich denke gerade so, Yoga ist ja auch nicht gleich Yoga. Also was ja heutzutage so gehypt wird, sind das mit Musik, mit den Flows und also so viel Shishi, habe ich ja gerne dazu. Und ich weiß nicht, ob das zu so tiefkaltenden Veränderungen führen kann. Das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich das ja nicht so praktiziere. Aber die jungen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die das so erlebt haben, die haben für sich selbst auch eine große Veränderung. Ja, das heißt, auch die Yoga-Asanas selbst und die Atemtechniken haben so eine mächtige Wirkung auf unser Nervensystem. Davon bin ich überzeugt. Ob nun mit Musik oder ohne Musik, ist eigentlich völlig egal. Ja, jedem das seine. Ne? Und aber ich glaube eben, dass diese Kraft in den traditionellen Yoga-Haltungen enorm wirksam ist. Und das so für die Skeptiker, das einfach auszuprobieren mal und nach einer Yogastunde sich zu spüren. Da merkt man schon, okay, ist das was für mich oder ist es nicht? Ist,
ja.
Und dann geht's eh weiter. Dann kann man nicht mehr loslassen.
Richtig, das ist meine Erfahrung da halt.
Ja, Anke, ich habe den Weg mit dem Zaul. Hier ist einfach der Stern. Ja. Es ist nur der Zeitpunkt, ne? Wie ganz schön sagte, sehr famos. Ja. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich fand es wieder sehr spannend. Danke, Persson, für die viel Einblicke und auch ehrlichen Einblicke so in deinen Weg des Glücks. Also es war sehr beeindruckend. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Das können wir schon an der Stelle mal ein bisschen, ja, zumindest ankündigen, dass wir in der nächsten Folge mit einer Übersetzerin sprechen, die ganz bekannte Bücher auch übersetzt und wie sie zu der Leidenschaft gekommen ist und was sie daran so fasziniert und wo sie ihr Glück herholt. Das werden wir dann nächste Folge mal machen.
Vielen Dank, ihr Lieben, und gebt uns ganz viele schöne Punkte. Unten findet ihr weitere Informationen und gerne Kommentare von euch. Und wenn ihr Gast bei uns im Podcast Menschenglück sein möchtet, dann meldet euch an über info@fu-um.de. Danke.
Danke, Carsten.
Danke euch.
Menschenglück. Dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.